Nein, du musst Gläschen. So. Ich muss ein bisschen schmieren. Ja, auch einen wunderschönen guten Morgen von mir, liebe Schwestern und Brüder. Ich freue mich sehr, dass ich hier bei euch sein darf, heute an diesem 4. Advent. Und ich freue mich riesig, dass wir uns miteinander dem Wort Gottes zuwenden dürfen. Eigentlich hätte das Konzert jetzt weitergehen können. Warum habt ihr eigentlich aufgehört? Für mich dann? Wir machen nachher nochmal, das ist super. Also als ich euch so gehört habe, da habe ich gedacht, am Tempel in Jerusalem, da war es mindestens auch so mächtig wie vorher. Wenn man die Bässe hört, wenn es den Bauch neizieht, nicht nur so die Töne, sondern damals waren es halt die Zimbel und die Schofar und es hat ein bisschen anders geklungen. Aber wunderbar, vielen Dank für diese tolle Hinführung zu der Geburt unseres Herrn. Als Text haben wir heute einen Abschnitt, der will gar nicht so in den Advent passen. Es ist eigentlich ein Text, der auf Karfreitag hinführt, auf das Leiden von Jesus in Jerusalem. Aber ich lese uns das in Johannes 13 und da ist es Vers 30 bis 34. Wahrscheinlich kriegt man es hier vorne gleich mit zum Lesen. Und da heißt es so, da geht es um den Verrat. Jesus wurde ja verraten. Und dann sagt es Jesus in dem Kreis seiner Jünger, einer von euch wird mich verraten. Und dann gucken die sich natürlich an und sagen, bin ich's? Bin ich's? Wer ist es? Und dann sagt Jesus, wenn ich da reintunke und dem das gebe, der ist es. Und er tunkte dann den Bissen rein, Brot, und gab ihn dem Judas. Und dann heißt es da so, als er, Judas, nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus und es war Nacht. Da Judas nun hinausgegangen war, spricht Jesus, jetzt ist der Menschensohn verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. Ist Gott verherrlicht in ihm? So wird Gott ihn auch verherrlichen in sich und wird ihn bald verherrlichen. Ihr Kinder, ich bin noch eine kleine Weile bei euch. Ihr werdet mich suchen. Und wie ich zu den Juden sagte, sage ich jetzt auch zu euch, wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Soweit dieser Abschnitt. Heute ist vierter Advent, hier vorne brennen 4 Kerzen. Das Licht ist fast schon ganz da. Es fehlt das Licht, auf das alles zuläuft. Die Geburt von Jesus. Gott selber kommt zur Welt. Jesus, das Licht der Welt. Die Nächte sind lang, bald haben wir es rum, dann werden die Tage wieder ein bisschen länger. Und viele Menschen tragen in diesen Tagen ihre ganz eigenen Nächte mit sich. Sorgen, Müdigkeit, ungelöste Konflikte, Einsamkeit, manchmal auch Traurigkeit. Und gerade deshalb passt das heutige Evangelium so erstaunlich gut in diese Zeit. Denn auch dort ist es Nacht. Johannes schreibt schlicht und eindringlich, da Judas hinausgegangen war und es war Nacht. Diese Nacht ist mehr als eine Uhrzeit. Diese Nacht steht für Verrat, für Angst für den Moment, in dem etwas zerbricht. Vertrauen geht verloren und Gewissheiten lösen sich auf. Ein erstes, jetzt redet Jesus von der Herrlichkeit mitten im Dunkel. Jesus weiß, was kommt. Er weiß, dass der Weg ans Kreuz begonnen hat. Und doch spricht er jetzt in dieser Runde mit seinen Jüngern keine Warnungen aus. Er schmiedet auch keine Fluchtpläne. Er verteilt auch keine Schuldzuweisung gegenüber Judas. Mitten in dieser Nacht spricht er von Herrlichkeit. Herrlichkeit, da denken wir an etwas Helles, etwas Schönes, etwas Leuchtendes. Aber was ist Herrlichkeit? Das griechische Wort heißt Doxa. Und das ist die Übersetzung eines hebräischen Wortes. Und das heißt Kavod und Kavat. Und das meint schwer sein, Gewicht haben. Durch Jesus hat Gott nicht nur die Welten geschaffen. Jesus hatte nicht nur das Gewicht, die Bedeutung, dass er die unsichtbare Wirklichkeit und die sichtbare Welt geschaffen hat. Das größte Gewicht, das Jesus hier bringt, ist seine Liebe. Es ist seine Liebe, mit der er sich hingibt für uns. Immer wieder heißt es ja in den Texten, am Ende der Tage oder zuletzt. Was heißt das? Das meint, jetzt war's endgültig soweit. Das Projekt Welt mit ihren Menschen und in ihrer Gottesferne war so weit, dass es beendet werden sollte. Die Menschen haben es nicht hingekriegt, in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen und mit ihm zu leben. Doch da schickt jetzt der Vater im Himmel seinen Sohn in diese Welt. Statt Gericht an der ganzen Welt zu üben, nimmt am Ende der Sohn Gottes durch seinen eigenen Tod dieses Gericht auf sich. Er sühnt die Schuld der Menschen. Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht, sagt Jesus. Das heißt, jetzt kommt das ganze Gewicht Gottes ans Licht. Jesus geht jetzt den Weg der Liebe, der vollständigen Hingabe. Er führt jetzt den göttlichen Plan aus. Die Liebe Gottes, die ihn ans Kreuz führt, und die Liebe Gottes, die dort sichtbar wird. Also aus menschlicher Sicht ist in diesem Augenblick nichts herrlich. Ein Freund ist zum Verräter geworden. Die Gemeinschaft der Jünger steht vor dem Zerfall. Etliche haben ihn schon verlassen. Der Tod rückt näher. Doch Jesus sieht tiefer. Für ihn ist Herrlichkeit nicht Glanz, nicht Erfolg, nicht Macht. Herrlichkeit bedeutet, Gott wird in seiner Liebe sichtbar. Eine Liebe, die sich hingibt. Paulus sagt es mal den christlichen Männern so: Liebt eure Frauen so wie Christus die Gemeinde, bis zur Selbstaufgabe. Von den Frauen sagt er es nicht, aber von den Männern. Da berühren sich jetzt Weihnachten und Karfreitag. Das Kind in der Krippe und der Mann am Kreuz gehören untrennbar zusammen. Schon in der Geburt Jesu beginnt diese Bewegung der Liebe. Gott kommt nicht laut, nicht überwältigend, sondern verletzlich, nahbar, zugewandt. Wie ein Kind, das nachts weint, nicht durch Erklärungen getröstet wird, sondern durch Nähe. Eine Mutter nimmt es in den Arm und tröstet es, das Herz dieses Kind. Der Vater herzt es. So wird das Kind getröstet. Und so kommt Gott zu uns. Nicht mit fertigen Antworten, sondern mit sich selbst. Und so der nächste Punkt. Jesus sagt jetzt, meine Kinder. Jesus wendet sich seinen Jüngern zu und sagt, meine Kinder. Ich bin nur noch eine kurze Zeit bei euch. Meine Kinder, das ist ein zärtliches Wort. So wie man zart mit Kindern umgeht, mit einem Menschen, den man liebt. Dieses zärtliche Wort ist kein theologischer Vortrag, kein distanzierter Abschied. Jesus spricht als einer, der liebt. Als einer, der weiß, dass seine Jünger bald auf sich ganz alleine gestellt sein werden. Abschiede machen Nähe spürbar. Eltern, die ihre Kinder loslassen müssen, Menschen, die am Ende ihres Lebens stehen, Lebensabschnitte, die sich schließen, gerade im Abschied zeigt sich, was trägt. Jesus hinterlässt seinen Jüngern kein kompliziertes Regelwerk, was man alles einhalten muss, damit es auch gut wird, sondern Jesus hinterlässt zentral seinen Jüngern und damit uns, dir und mir, eine Haltung, eine Grundhaltung, ein Weg, auf dem wir weitergehen können. Und das ist das Nächste. Was ist das, was er uns hinterlässt? Ein neues Gebot. Ein neues Gebot gebe ich euch, nämlich liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Neu ist nicht, dass wir einander lieben sollen. Das sehen wir an vielen Stellen in der Bibel. Aber neu ist der Maßstab. Jesus sagt ja nicht, liebt euch, solange es euch leicht fällt. Das wäre cool, da wäre schnell fertig. Nein, Jesus sagt, dass wir diese Liebe so machen sollen, wie er uns liebt. Ich überlege mir immer mal wieder, ob ich Jesus sympathisch bin. Mein Ergebnis ist regelmäßig, das kommt nicht gut. Ich bin meiner Frau sympathisch, vermute ich nach wie vor. Aber ob ich Gott sympathisch bin, das ist nicht das Maß. Sondern das Liebesmaß ist, ich versuche es wie Jesus zu machen und den anderen zu nehmen, wie er ist. Wie hat denn Jesus geliebt? Er hat die Füße seiner Jünger gewaschen. Auch die des Judas. Er hat Petrus nicht aufgegeben, obwohl er ihn verleugnen wird. Und er bleibt den Jüngern zugewandt, obwohl sie ihn zu einem Teil im Stich gelassen haben. Liebe ist nicht sentimental. Diese Liebe, diese Agape-Liebe, diese göttliche Liebe ist konkret, sie ist dienend, sie ist bereit auszuhalten. Vielleicht schwelt schon seit Jahren ein ungelöster Konflikt in einer Familie. So ein Konflikt wird spürbar, aber wie geht man damit um? Manche wählen den Weg, wir schwätzen nicht drüber, lassen wir das Gras drüber wachsen. Ich kann euch sagen, immer wieder sitzen bei mir in meinem Büro 3, 4 Leute, vielleicht der Jüngste 50, der Älteste 60. Die Eltern sind tot und jetzt geht's ans Erbe. Und dann ist es wie im Sandkasten früher. Das ist heftig. Wenn wir lieben sollen, wie Jesus uns angenommen hat, dann ist es eine Liebe, die uns manchmal nicht leicht fällt. Dann, wie in einer Familie, heißt Liebe, den anderen aus dem eigenen Herz nicht verbannen. Mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Das soll mir gestohlen bleiben. Das sind nicht die Sätze, die dieser Liebe von Jesus entsprechen. Den Kontakt nicht abbrechen lassen, solange es der andere zulässt. Natürlich, Paulus sagt es ja auch so, wir sollen mit allen Menschen Frieden halten, so an uns liegt. Aber es gibt immer wieder Menschen, die mit uns böse sein wollen. Können wir nichts machen. Aber Liebe heißt, die Tür offen halten. Liebe ist eine Haltung, nämlich offen bleiben. Wie habt ihr das vorher gesungen? Das war so ein schönes Lied. Herz offen halten, oder wie war das? Macht die Tore auf, genau, und dann mit offenen Herzen oder so ähnlich. Dann habe ich gedacht, bitte? Öffnet eure Herzen. Genau darum geht's. Genau, hast du da eigens Lied nicht mehr drauf, oder wie? Hast du nicht nichts, sondern hast bloß rumdirigiert. Also darum geht's, dass wir diese Offenheit in unserem Herzen halten, offen bleiben, sich dem anderen zuwenden und für eine Begegnung bereit sein. Und das wird möglich, wenn wir unsere inneren Gedanken beobachten. Denn die sind entscheidend, wie offen wir anderen gegenüber sind. Schon in der Weisheit der Bibel gibt es Empfehlungen. Zum Beispiel, tadle nicht, ehe du gehört hast. Antworte nicht, ehe du zugehört hast. Ja, was machen wir? Ich weiß doch schon, was der sagen will. Der muss doch gar nichts sagen, ich weiß schon. Großer Irrtum. Oder du sollst nicht urteilen. Allein wie der andere rumläuft oder wie er dasteht, kommen in mir Fantasien, was der über mich denken könnte, wie der sich jetzt gerade selber sieht, was er gerade macht und so weiter. Nein, du sollst nicht urteilen, ehe du die Sache verstanden hast. Und da kommt nochmal so eine Empfehlung. Und lass die Leute ausreden, ehe du sprichst. Wisst ihr, wie viel Streit wir vermeiden könntet, wenn wir einander ausreden lassen täten? Darum geht's bei dem Offenbleiben, bei dieser Liebe leben, ganz praktisch. Liebe beginnt mit Zuhören, mit dem ehrlichen Versuch, den anderen zu verstehen, bevor man urteilt. Liebe lebt von Resonanz, vom Schwingen miteinander. Das ist nicht nur eine geistliche Einsicht. Selbst die moderne Hirnforschung bestätigt, wie sehr wir Menschen auf Beziehungen angewiesen sind. Unser Gehirn ist auf Resonanz getrimmt. Die Spiegelneuronen sorgen dafür, dass wir das Leiden und die Freude anderer mitfühlen. Und wo echte Begegnung geschieht, wo wir miteinander resonieren, da entsteht Vertrauen. Und wo diese Empathie spürbar wird, da entsteht innere Sicherheit. Und da, wo wir so in Beziehung kommen, fühlen sich Menschen gut. Da fühlst du dich gut, wenn du hierher kommst, weil da Menschen sind, bei denen du weißt, mit denen kann ich resonieren, in Beziehung sein. Das ist ein Ausdruck dieser Liebe. Liebe ist kein Zusatz zum Leben, sie ist lebensnotwendig. Davon spricht Jesus. Ein freundlicher Blick, ein echtes Interesse, ein offenes Ohr, all das kann messbar Stress reduzieren und Hoffnung stärken. Und Weihnachten ist jetzt genau das. Gott tritt in Resonanz mit uns. Er kommt uns nahe. Er kommt als Kind in der Krippe. Und wenn wir das Kind in der Krippe sehen, löst das in uns was aus. Ein Baby, da haben wir ganz andere Haltungen. Jesus sagt, daran wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Wird man euch nicht daran erkennen, dass ihr perfekte Strukturen habt. Kein eindrucksvolles Programm, so toll das ist, was ihr hier anbietet, an musikalischem. Man wird euch nicht an moralischer Überlegenheit erkennen, sondern man wird das wahre Christsein daran erkennen, wie wir die Liebe leben. Und diese Liebe drückt sich dadurch aus, dass wir eben miteinander in Resonanz kommen. Und dann das Licht in der Nacht. Viele Menschen haben keine grundsätzliche Abneigung gegen Gott, aber sie haben schlechte Erfahrungen mit Lieblosigkeit gemacht, mit Härte, mit Ausgrenzung. Was passiert, wenn man ausgegrenzt wird, wenn man nicht geliebt wird, wenn man nicht angenommen wird, wenn man das Gefühl hat, nicht dazu zu gehören? Wie geht es einem Kind in der Schule, wenn ihm die anderen zeigen, du bist hier nicht gewollt? Wie geht es uns Erwachsenen, wenn wir plötzlich von einem Bekannten auf der Straße nicht mehr gegrüßt werden? Wenn wir geschnitten werden, wie wir sagen, wie geht's einem da? Da sagt man, das tut weh. Ja, das tut weh. Das ist interessant. Wenn ich mich mit einem Messer in den Finger schneide, ist das Schmerzzentrum im Gehirn aktiv. Wenn mich einer auf der Straße nicht mehr grüßt, gibt es im Hirn im gleichen Areal Aktivität. Das tut weh. Und wie wehrt sich dann unser Gehirn? Durch Ärger, Wut, Zorn bis zur Aggression, wie manche Kinder in der Schule oder schon im Kindergarten. Das ist die normale Reaktion. Oder wir reagieren durch Rückzug. Wir erleben uns enttäuscht, ziehen uns in eine Ecke voller Schmerz zurück. Die Liebe, von der Jesus spricht, meint die Glaubwürdigkeit unseres Glaubens zeigt sich im Umgang miteinander. Was könnte dies für uns gerade jetzt im Advent und an den Festtagen bedeuten? Vielleicht bedeutet es, zuzuhören, ohne sofort zu korrigieren, auch wenn wir im Kreis der Familie sitzen. Vielleicht bedeutet es, da wo es möglich ist, einen ersten Schritt zur Versöhnung zu wagen, einen Anruf, eine Nachricht, ein offenes Wort. Vielleicht bedeutet es, Zeit zu schenken, besonders denen, die alleine sind. Vielleicht bedeutet es, Geduld zu üben, mit anderen und mit sich selbst, um mal keine Stichelei vom Zaun zu lassen. Diese Liebe können wir nicht aus eigener Kraft machen. Sie wird uns geschenkt. Wir dürfen uns selbst lieben lassen mit allem, was unvollkommen ist an uns. Und Jesus liebt uns und nimmt uns, wie wir sind. Und so dürfen wir uns anstecken lassen durch seine Liebe. Und wenn wir mit einem Menschen Blickkontakt aufnehmen, ihn freundlich anschauen, ihm ein Lächeln schenken, kommt oft diese Liebe wieder zurück. Wer sich willkommen, wertgeschätzt und gelobt weiß, kann selber andere willkommen heißen und leichter andere wertschätzen. Wer mit solchen Gesten ausstrahlt, wird weiter strahlen, wenn er das empfängt und andere anstecken. So ist es mit uns und so ist es mit Weihnachten. Ich habe einmal erlebt, wie ein älteres Gemeindeglied kommt auf mich zu und beschwert sich. Die Junge saget mir nicht einmal Grüß Gott, wenn ich auf dem Weg ins Gemeindehaus bin. Dann habe ich gedacht, das überprüfe ich. Dann bin ich zu der Junge gegangen und gesagt, warum grüßet ihr denn den nicht? Dann sage die, hat der grüßt uns auch nicht. Der hätte am liebsten alle zum Grüßen üben eingeladen. Wenn aber diese Liebe in uns lebt, dann leuchten wir. Und wenn wir so andere anleuchten, leuchten sie weiter. Wir sind die, die es weitertragen. Das Licht, das wir weitertragen, gewinnt dann Gestalt, wenn wir uns untereinander lieben. Wenn wir uns annehmen, wie wir sind, wenn wir einander ertragen und Beziehung wagen. Ich muss nicht mit jedem anderen befreundet sein. Bitte, nicht falsch verstehen. Aber ich sollte ihn wenigstens lieben. Das Kind in der Krippe sagt uns, du musst nichts beweisen. Du darfst sein, wie du bist. Ich bin für dich da. Und Jesus spricht seine Worte in der Nacht. Und genau deshalb tragen diese Worte. Wo Christen einander lieben, wird Gott sichtbar. Nicht perfekt, aber echt. Seien wir doch mal gespannt, wie uns Jesus in diesen Tagen, in diesen Festtagen, als seine Leute einsetzt und gebraucht. Gehen wir doch beten zu dem Familientreffen. Herr, jetzt bin ich gespannt, wie das geht. Amen. Aber ich darf auch weiterdenken, wenn es klappt. Gehen wir gespannt in diese Begegnungen hinein, betend. Amen.